Der rumänische Dichter Mircea Dinescu erklärte, er wolle über die Ereignisse von 1989 in Rumänien nicht sprechen, da seitdem eben jene, die Mitglieder der rumänischen Staatssicherheit Securitate waren, nun an allen Ecken und Enden die Bevölkerung darüber aufklärten, ungeachtet der Absurdität der Situation und der Lächerlichkeit der zur Diskussion gestellten Argumente. Es würden sich aber interessante historische Parallelen ergeben.
Pe vremea când eram elev la liceu din Slobozia, veneau bătrânii legaliști comuniști.
In meiner Schulzeit am Lyzeum in Slobozia kamen alte kommunistische Illegalisten zu den Klassenstunden und erzählten uns, wie sie in der Illegalität gekämpft hatten und auf den Mauern der Häuser Manifeste klebten, die sich gegen die Ausbeutung durch das Bürgertum und die Großgrundbesitzer richteten. Siehe da, es sind 40 Jahre vergangen und ich finde mich auch in jener Stellung wieder, als Illegalist, der kommt, um der Bevölkerung zu erklären, wie er gegen den Kommunismus kämpfte, indem er Illusionen an mehr oder weniger abstrakte Mauern klebte. Über jene Parteiaktivisten, über die kommunistischen Illegalisten in Rumänien hat Stefan Roll einmal ein berühmtes Wort geäußert. Er sagte, wenige waren wir, viele sind wir geblieben. Dasselbe geschieht auch in Rumänien, da die rumänischen antikommunistischen Intellektuellen nach dem Fall des Kommunismus erschienen sind. Es gab eine Art Mode, Antikommunist zu sein, nach 1989. Auch heute trägt sich noch diese Geschichte, eine Art Operetten-Antikommunismus, der sich in öffentlichen Zusammenkünften in Naya geäußert hat und äußert. Was die rumänische Revolution betrifft, ich erzähle stets eine Begebenheit, ich hoffe, dass nicht ich sie erfunden habe, aus dem Jahre 1848, als in den Ländern Westeuropas die bürgerlichen Revolutionen begannen, die Söhne der rumänischen Bojaren, die in Wien und Paris studierten, auch in die rumänischen Länder kamen, um auch hier eine Revolution zu bewerkstelligen. Der Zufall wollte es, dass sie in Jassy zusammenkamen, im Hotel Petersburg, und die Lesung einer an das Land gerichteten Proklamation vorbereiteten. Doch auf dem Platz, auf dem sich das Hotel befand und wo diese Proklamation gelesen werden musste, begann am betreffenden Tag ein Schneetreiben und ein Schneesturm, und da zu wenig Bürger zusammenkamen, beschlossen die Revolutionäre, sich auf dem Balkon des Hotels zu zeigen und einen von ihnen folgende Ansprache halten zu lassen. Geehrte Mitbürger, wegen der ungünstigen Wetterlage wird die Revolution auf morgen um dieselbe Tageszeit verschoben. Ich glaube, dass auch dies in Rumänien 1989 geschehen ist. Man spricht stets von Revolution, von Staatsstreich, aber wahr ist, dass die Revolution letztlich wegen ungünstiger oder günstiger Wetterlage immer wieder verschoben wurde, sodass es mir heute ein leichteres ist, nicht mich lachend von der Vergangenheit zu trennen, sondern ich möchte, falls ich es könnte, mich von der Gegenwart lachend lösen. Mircea Dinescu sprach auch von der Eingebung, die er anlässlich eines Griechenlandbesuchs hatte. Hier im Land der sagenumwobenen Helden habe er nur kleinwüchsige und korpulente Menschen gesehen. Von mächtigen Helden fehlte jede Spur. Er habe dann, so die Eingebung, gedacht, das liege daran, dass die Helden in ihren Kämpfen den Heldentod sterben. Zurückbleiben nur jene, die in den Nebendiensten beschäftigt sind, wie Küchenjungen und Stallburschen. Nach Beendung der Kämpfe kriechen diese aus den Gräben hervor, in denen sie sich auf die Dauer der Kämpfe und vor diesen verkrochen haben, und so gehe das Leben weiter. Ohne Helden. Die junge Schriftstellerin Adela Greceanu griff dann in ihrem Diskussionsbeitrag den Gedanken der Nebendienste wieder auf.
In primul rând, nu știu dacă m-am maturizat, nu știu dacă am crescut odată cu țara.
Erstens weiß ich nicht, ob ich erwachsen bin. Ich weiß nicht, ob ich zusammen mit dem Land gewachsen bin. Wir haben hier heute Abend und werden es wahrscheinlich auch weiter tun, große Worte gehört. Ich habe mir auch einige davon aufgeschrieben. Opposition, Solidarisierung, Recht zu reisen, Verbot, Marxismus, Dissidenz. Wörter, die wir in geschichtlichen Studien antreffen, in der großen Geschichte. Ich kann nicht mit solchen Worten reden. Ich befinde mich hier irgendwie seitens der kleinen Geschichte. Und falls es eine Mode gab oder gibt, Antikommunist zu sein, kann ich sagen, dass ich auch nicht in Mode bin. Nicht in dem Sinne, dass ich prokommunistisch sei, sondern dahingehend, dass ich nie diesen Antikommunismus thematisiert habe, nicht in meinen Schreiben, auch nicht in meinem tagtäglichen Leben. Gleichzeitig werde ich auf autobiografische Einzelheiten eingehen, da ich nicht nur die kleine Geschichte vertrete, sondern auch jene Nebendienste, die, wie Herr Dinescu sagte, in der Folge der wahren Helden zurückbleiben. Die deutsche Schriftstellerin Susanne Schädlich sprach über das schwierige Überwinden und über Vertrauensbruch, die als 12-jähriges Kind erlebte erzwungene Ausreise aus der DDR in die BRD 1977, die Ausreise 1988 in die USA und die Rückkehr 1999 nach Berlin sind biografische Prägungen, die auf das politische System der DDR zurückzuführen sind.
Ich muss zuvor vielleicht sagen, dass ich nach Amerika gegangen war, 87, weil ich mit dieser Zweiteilung des Landes nicht fertig wurde und auch nicht mit dieser Zweiteilung meiner eigenen Person. Also der eine Fuß war immer noch bei denen, die zurückgeblieben waren, meinem Onkel, meiner Großmutter, den Cousins und so weiter, Freunden. Und der andere war eben schon in diesem neuen Leben in der Bundesrepublik und das kriegte ich alles nicht zusammen. Also bin ich nach Amerika gegangen. In Amerika habe ich dann irgendwann eine Geschichte gehört, die ist ganz kurz. Und zwar steht ein Indianer am Highway und trampt von einem Staat in den anderen. Ein Lastwagen hält, der Indianer steigt ein. Und nach einer Weile sagt der Indianer, bevor die überhaupt zu dem Ziel gelangt sind, an das sie wollten, er müsse wieder aussteigen. Und dann sagt der Lastwagenfahrer, ja wieso denn, wir sind doch noch gar nicht da. Und dann sagt der Indianer, ja ich muss wieder aussteigen, weil ich auf der Straße warten muss, bis meine Seele hinterhergekommen ist. Und so ging das mir auch. Die Seele war eben noch nicht da und so war es dann auch 89, als ich diesen Mauerfall vor dem Fernseher in Hollywood erlebte. Und das war tatsächlich wie so ein Actionfilm. Hollywood-mäßig eben. Also die Mauer fiel und ich dachte, das ist doch alles gar nicht wahr. Das sind irreale Bilder, die sich hier in mein reales Leben einschleichen wollen. Und ich konnte es einfach nicht glauben und telefonierte sofort mit meinen Eltern. Meine Mutter saß heulend vorm Fernseher. Die fragte sich, wieso mussten wir das alles durchmachen? Jetzt ist diese blöde Mauer weg. Mein Vater ging triumphierend zum Brandenburger Tor und machte eine Flasche Champagner auf. Ich habe das alles zeitversetzt erlebt in Amerika und war eigentlich auch glücklich darüber, dass ich mich nicht direkt wieder mit dieser Ost-West-Geschichte und auch dieser Einheitsgeschichte auseinandersetzen musste. Ich bin erst 1990 wieder rübergegangen und auch da waren dann wieder die Koordinaten verschoben. In Berlin war die Mauer schon abgebaut und eigentlich wusste man gar nicht mehr, wo ist Ost oder West. Es sei denn, man fuhr in den Ostteil der Stadt und sah das Schwarze. Allerdings hat mich dann recht bald erschreckt, wie schnell ein sogenannter Einheitsbrei entstand. Also möglichst schnell alles vereinheitlichen und Rufe laut wurden der Vereinigung von Ost und West, Penn, ohne zu hinterfragen, welche Leute da drin saßen und so weiter. Also ich habe immer ein gespaltenes Verhältnis dazu gehabt und immer noch.
Die Gegebenheit des Onkels, des Bruders des Vaters, der jahrelang Familie und nicht nur bespitzelte und schließlich als Stasi-Spitzel enttarnt wurde, hatte eine verheerende Wirkung auf das Weltbild Susanne Schädlichs.
Nicht nur ein Onkel, der war einfach Freund, Vertrauter, zweiter Vater und nicht nur für mich, sondern für die gesamte Familie. Also dieser Verrat war so verheerend für die Familie, weil wir ihm alle vertraut haben und niemand ihn auch nur je im Verdacht hatte. Das hat sogar mein Vater noch 2 Tage vor der Enttarnung gedacht. Er hat ihn selber enttarnt. Er hat die Akten gelesen in der Gaukbehörde und dann seinen Bruder enttarnt. Natürlich habe ich nicht gleich gedacht, ich muss darüber schreiben. Also das hat sich eigentlich erst in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren oder 4 herauskristallisiert. Und eigentlich wollte ich auch gar nicht über diesen Onkel schreiben, denn für mich war wichtig zu schreiben, wie es für die Kinder war, die keine Wahl hatten, als sie die DDR verlassen mussten, die auch nie eine Stimme hatten und vor allen Dingen im Westen völlig allein gelassen waren, die sich alleine zurechtfinden mussten. Die Erwachsenen hatten ja ihre Freunde und Gesprächspartner und wir eben nicht. Und dann holten mich recht schnell Nachrichten ein. Erstens kam 2006 heraus, dass mein Onkel Grass bespitzelt hatte. Das war überall in der Bundesrepublik zu lesen. Da dachte ich, na toll, hier geht es wieder nur um die Schriftsteller, Günter Grass, mein Vater, was ist mit uns? Und als dann er sich 2007 erschossen hatte und Artikel erschienen, die ihn doch sehr harmlos dann darstellten in der Presse in Deutschland, also der arme IM, der sich jetzt erschossen hat, weil wir ihm nicht verzeihen konnten, also es fand eine Umkehrung statt, Täter-Opfer-Umkehrung, da dachte ich so, jetzt reicht's, jetzt muss ich das auch noch zwischen diese beiden Bücherdeckel pressen und zeigen, wie er war, wer er war und dass er exemplarisch für dieses unrühmliche System steht.
Im anschließenden zweiten Teil des literarischen Abends immer wieder Dezember lasen die deutschen und rumänischen Autoren aus ihren Werken, die von den Ereignissen von 1989 beeinflusst sind.